Ja, da bin ich mir jetzt echt nicht sicher, Jonas. Da fragst du mich bitte, kommst du bitte hinterher nach dem Gottesdienst, wenn wir essen, upsala, was ist das denn hier, auf mich zu und sagst mir, ob dich die Frage schon mal beschäftigt hat, warum bin ich eigentlich da? Also nicht hier im Gottesdienst, sondern warum existiere ich einfach? Weil das ist eine Frage, die ganz, ganz viele Menschen bewegt. Nur ich habe mir vorhin gedacht, als ich dich da gesehen habe beim Singen, dachte ich mir, ich weiß gar nicht mehr, ob ich mich in deinem Alter, ob ich mir die Frage gestellt habe. Also wie gesagt, später kommst du auf mich zu oder ich auf dich und dann frage ich dich nochmal, weil mich das echt brennend interessiert, wie das in diesem Alter ist. Normalerweise ist es so, wenn wir schaffen, aus unserem Karussell auszusteigen, das wir die ganze Zeit haben und zur Ruhe kommen, dann stellt sich Menschen schon seit, egal welchem, zu welchem Volk sie gehören, schon seit Menschengedenken, seit Anbeginn der Welt, diese Frage, wozu bin ich eigentlich da? Warum existiere ich? Wenn du dir die Frage noch nicht jetzt gestellt hast, als Erwachsener, kann das unter anderem daran liegen, dass du einfach dich so viel in deinem Alltagskarussell bewegst, dass du überhaupt keine Zeit hast, über sowas Wesentliches nachzudenken. Es ist doch komisch, wenn man Sachen zu Hause liegen hat, von denen man nicht weiß, wofür es ist. Für mich war dieses Handtuch so eine Art Luxusmüll. Ich bin jetzt froh, dass Schramms ihn haben. Weil ich dachte mir, ja, es hat ihn keiner von uns angewendet. Von daher ist er wirklich, also, ihr müsst keine Sorgen vor unhygienischen Dingen haben. Aber es ist irgendwie interessant, es gibt so viele Dinge, die haben wir zu Hause. Und manchmal sieht man sich das an und hat irgendwie gedacht, das brauche ich unbedingt. Ich weiß noch, wie ich mit dieser Knoblauchpresse vor 5 Jahren in Wilhelmsdorf sagte, ich bin total froh und wollte der Gemeinde deutlich machen, wie wichtig es ist, vernünftige Sachen zu haben. Und da habe ich gesagt, da habe ich mal für eine Knoblauchpresse mehr Geld ausgegeben und die hält jetzt schon fast unser ganzes Leben. Und auf einmal antwortet der Wolfgang Benkert, manche von euch kennen ihn, er ist Koch, macht bei uns das Männerkochen. Nächstes Jahr würden wir es auch wieder anbieten. Dann sagt er so ganz trocken, laut über die Gemeinde hinweg, ich habe noch nie in meinem Leben in der Küche eine Knoblauchpresse verwendet. Irgendwie war mein ganzes Gebäude eingestürzt und dachte mir schon wieder was Unnötiges scheinbar. Es ist ja schon eine ganz schöne Spannung, in die man so steht, wenn ich jetzt Gott begegnen will und überlege, Mensch, wie ist es das eigentlich? Um was geht es eigentlich? Was ist der Mensch? Wenn ich jetzt mir, hier in der FEG haben wir jetzt für uns bewusst gesagt, wir glauben das und vertrauen darauf, dass wir einen Schöpfer haben, Gott, der jeden gemacht hat, jeden Menschen. Das glauben wir einfach, das vertrauen wir einfach. Wir glauben nicht, dass einer von uns durch Zufall oder durch Willkür oder sonst irgendwas entstanden ist und wir glauben auch nicht, dass irgendwelche komischen Gedanken dahinter stehen, sondern wir glauben, es ist eine gute Absicht, es ist ein guter Plan dahinter. Uns ist klar, wenn ich jetzt einen Gegenstand habe, von dem ich nicht weiß, wie er verwendet wird, muss ich den Hersteller fragen, wofür bin ich da? Und ich brauche eine Bedienungsanleitung oder eine Kurzanweisung. Und was unterscheidet uns jetzt? Wozu sind wir da? Wozu existiere ich? Das hat ganz große Auswirkungen, wenn ich die Frage für mich beantworten kann, beziehungsweise wenn ich eine Antwort gefunden habe, weil dadurch, dass ich sage, das ist das Ziel, gehe ich auch in eine bestimmte Richtung. Es hat mal ein Mann gesagt, wenn ich mich entscheide, einen Weg zu gehen, entscheide ich mich auch für ein Ziel. Ich habe heute oft den Eindruck, dass viele Leute sich entscheiden für einen Weg, ohne sich Gedanken zu machen für das Ziel. Wenn ich mich entscheide, dass mein Leben vor allem daraus besteht, dass ich total viel Freude in meinem Leben habe, Spaß und sonst was, dann werde ich meine ganze Energie und Kraft darauf verwenden und mein Ziel ist, wie gesagt, Spaß, aber solche Menschen kommen dann an einen Punkt, wenn auf einmal Spaß aus irgendwelchen Gründen nicht mehr möglich ist. Sei es, weil sie irgendein traumatisches Erlebnis haben, sei es, weil es vielleicht gesellschaftlich oder finanziell nicht mehr möglich ist oder weil du auf einmal merkst, Mensch, ich kann manche Sachen gar nicht mehr so Spaß haben wie damals. Die Grundlage ist die Frage, wozu bin ich eigentlich da? Weil das bestimmt meinen Lebensstil. Und darum soll es heute gehen. Und ich wünsche mir einfach, dass wir von Gott aus unserem Karussell herausgeholt werden und stolpern. Es war heute echt interessant, als wir vor dem Gottesdienst zusammengestanden haben und gebetet haben. Dann habe ich mir gedacht, oft bete ich immer dafür, dass Gott uns jetzt alles wegnimmt, was uns blockiert. Und heute habe ich innerlich gebetet, ich habe mich nicht getraut, es laut zu tun, Jonathan. Ich habe gedacht, lege uns ganz viel in den Weg, dass wir so richtig fett stolpern. Das war echt so mein Wunsch. Dass ihr wirklich ins Stolpern kommt und dass ihr ins Nachdenken kommt, weil das heute wirklich existenziell ist. Der Mensch hat sich quer durch seine Geschichte immer um sich selbst gedreht. Er hat von früh gesagt, Mensch, ich möchte mein eigener Herr sein und ich möchte selbst bestimmen. Ich will mein eigener Gott sein. Und von daher hat es sich einfach da reingestellt. Und wenn wir ehrlich sind, merken wir das. Egal, ob ihr gestern Nachrichten geguckt habt, natürlich ist es total blöd für die Franzosen, dass die momentan eine viel höhere Besteuerung ihrer Treibstoffe haben und mehr Geld zahlen müssen. Aber es ist trotzdem für mich schockierend gewesen zu sehen, wie Menschen auf die Straße gehen und für sowas demonstrieren. Und genauso wie es mich schockiert, es tut mir leid, ich werde hier selten politisch, aber mich schockiert es, wenn eine Bundesregierung sagt, ja, das stimmt, die Abgaswerte sind von den Werten in den Städten zu hoch. Das ist doof, weil dann können ja die Autos nicht mehr fahren, jetzt vielleicht sogar ein Teilstück der A40 im Ruhrgebiet. Ach, wir machen es einfach so, wir setzen einfach die Grenze, die eigentlich die EU und auch Gesundheitsforscher festgelegt haben, nach oben, sodass man nicht so schnell ein Fahrverbot gibt. Mich macht es fertig, weil ich mir oft denke, was steht denn hier im Mittelpunkt? Was steht hier im Mittelpunkt? Was setzt einer in den Mittelpunkt, der Entscheidungen trifft, die anderen schädigen? Was setzt du in deinen Mittelpunkt? Was hast du da? Worum drehst du dich? Wie gesagt, die ersten Menschen haben diese Frage reizvoll gefunden, die Frage zu sagen, ich möchte eigentlich so sein wie Gott. Ich möchte selbst bestimmen, wohin ich gehe und was ich mache. Und ich möchte selbst wissen, wofür ich bin und möchte mich ausprobieren. Ausprobieren ist super. Aber wenn du dich ausprobierst ohne denjenigen, der dich gemacht hat, dann ist es so wie vor 4 Jahren, als mein Teenie-Kraus aus Wilhelmsdorf bei uns wir gegrillt haben und dann war ein Flaschenöffner für die Clubmade-Flasche nicht zur Hand und er hat eins unserer Hochzeitsmesser genommen, die wir zur Hochzeit bekommen hat und hat damit geöffnet und diese Macke ist heute noch zu sehen. Warum? Weil er das Messer zweckentfremdet hat. Er hat festgestellt, das kann man auch als Flaschenöffner nehmen. Alle, die jetzt hier nicken, sehe ich, haben das auch schon mal getan. Ja, Micha, okay, denk drüber nach. Zweckentfremdet. Du kannst dein Leben auch zweckentfremden. Dein Körper ist nicht zum Essen da, auch wenn du essen kannst. Dein Körper ist nicht zum Arbeiten da, auch wenn du arbeiten kannst. Dein Körper ist nicht zum Spaß haben da, auch wenn du Spaß haben kannst. Dein Körper ist nicht dazu da, dass du gesund bist, auch wenn es toll ist. Das ist total faszinierend. Wofür ist er denn da? Da gucken wir mal hin. Es gibt eine Antwort, die wir jetzt in 3 Teilen bearbeiten wollen. Und ich habe heute den Einstieg und möchte mit euch über folgenden Satz nachdenken. Und zwar finden wir das an 4 Stellen in der Bibel, einmal im Alten Testament und 3-mal im Neuen Testament, diesen Satz, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Ich und wir hier heute werden uns darum kümmern, du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben. Der Tobias wird nächstes Mal das auffächern und uns ganz praktisch mit hineinnehmen, wie das mit dem Herzen, der Seele und dem ganzen Gemüt, wie das aussieht und wie ich das leben kann. Das ist halt so die Frage nach der Liebe. Wie sieht deine Beziehung aus? Wie sieht dieses aus? Hier ist eine Beziehungsantwort und du bist zu Beziehungen geschaffen. Jeder Mensch, davon bin ich überzeugt, ist auf Beziehung angelegt. Das ist nicht nur eine Aussage, die die Bibel trifft, sondern die man in der Psychologie und auch in der Soziologie an vielen Stellen immer wieder findet, abgesehen von diesem schrecklichen Experiment, das viele von euch in der Schule gehört haben, wo Kinder ja damals schon im Preußischen Reich in eine gute Versorgung, aber ohne Nähe in einer Höhle quasi versorgt wurden, um einfach zu gucken, was passiert, wenn die kleinen Babys, kleine Säuglinge, keine Zuwendung erfahren. Pervers, wie Menschen drauf sind, vor allem wir Deutschen, wir haben immer irgendwie so ein Faible für Experimente an Menschen, ist irgendwie komisch. Jedenfalls, wie ist das? Wir wissen also, der Mensch ist auf Beziehung angelegt, von daher frage ich dich, wie sieht es in deiner Beziehung aus? Wenn jetzt Leute zu mir in die Eheberatung kommen oder ich selbst in der Eheberatung bin oder wenn ich Eheratgeber, Bücher oder sonst was lese und man fragt die Frage nach der Liebe und Beziehung, dann fängt es an, wenn die Leute in der Krise stecken, dass man immer fragt, damals eigentlich bewegt, dich für deinen Mann oder für deine Frau zu entscheiden. Was hat dich damals total angesprochen, warum du so verliebt warst, dass du gesagt hast, hey, ich gebe jetzt total viel meines Lebens auf und assimiliere mich, also gehe zum anderen und was weiß ich. Auch die Frage, wie ist es bei dir mit deinem Motiv zu Gott? Wie ist es bei dir? Warum bist du Christ geworden? Warum folgst du Jesus nach? Warum sitzt du jetzt hier und nicht? Ich bin vorhin eine Strecke nach Schalkhausen gesehen, habe gesehen, wie viele Leute jetzt um die Uhrzeit ins Enjoy gehen. Dann dachte ich mir, ja, die gehen jetzt ins Enjoy und machen Sport. Das ist so ein Sport-Business-Dings. Gibt es viele, ja. Ne? Da habe ich mir gedacht, okay, die gehen jetzt in der Gottesdienstzeit da rein. Warum sitzt du jetzt hier und machst keinen Sport? Du magst vielleicht keinen Sport. Könnte sein. Aber warum folgst du Jesus nach? Was hat dich bewogen, dass du dich an Gott gewendet hast? Vielleicht sitzt du heute hier, obwohl, wenn ich euch so sehe, dann habt ihr alle schon mal über Gott mehr nachgedacht. Okay, dann erübrigt sich das. Also, wie gesagt, was hat dich bewogen, dich damals an Gott zu wenden? Mit welchen Erwartungen bist du hingegangen und hast gesagt, okay, ich höre mir das an. Vielleicht bist du genötigt worden, weil du zu denen gehörst, die aus einer Familie kommen, wo das so quasi schon zur Soziologie oder zum Umfeld gehört, zum Leben dazugehört, in Gemeinde zu gehen. Aber trotzdem hast du dich irgendwann entschieden, spätestens als du religionsmündig warst und dass du gesagt hast, okay, ich gehe weiter in die Gemeinde oder zu Gott. Weswegen folgst du nach? Was hält dich jetzt eigentlich am Glauben? Warum lebst du Beziehung? Was hält dich an Jesus fest? Es gibt doch so viele tolle Angebote und Religionen. Ein Religionsforscher hat zu Recht gesagt, die ethisch höchststehende Religion ist der Buddhismus. Allein weil er viel, viel mehr Gebote hat als wir. Also wenn du jetzt dich für Ethik interessierst und so, dann bist du ja echt auch falsch. Dann frage ich dich, warum bist du bei Jesus? Ist es wirklich nur Moral und Ethik? Da gibt es andere Religionen, da gibt es andere Philosophien. Was hält dich bei Jesus? Und was erwartest du von ihm eigentlich für die Zukunft? Ich habe vorhin gesagt, es haben sich viele Leute über viele Jahrhunderte Gedanken gemacht. Und der Kirchenvater Augustin hat vor 1664 Jahren über die Liebe Gottes nachgedacht und hat zwei verschiedene Arten des Christseins beschrieben bei der Frage, bei diesem Text hier, du sollst dem Herrn deinen Gott lieben. Und er hat gesagt, es gibt einmal die Möglichkeit, als Christ benutzt du entweder Gott oder du genießt Gott. Du benutzt Gott oder du genießt Gott. Ich bin da in Stolpern gekommen, als ich das gelesen habe und dachte mir, wow, was ist denn jetzt das zu dem Bibeltext hier? Entweder benutzt du Gott oder genießt du Gott. Eigentlich besteht darin, dass unser Christsein darum, dass wir Gott genießen sollen. Wenn ich was genieße, das kennt ihr auch, dann ist es hoffentlich so, dass ihr, also wir nehmen jetzt mal, ach Mist, falsche Farbe. Ihr wisst ja, das Symbol Dreieck, dreieiniger Gott, das steht jetzt mal für Gott, aber in dem Fall jetzt mal hier für genießen. Wenn ich etwas genießen will, dann nehme ich mir zum Beispiel ein schönes Stück Lebkuchen. Tut mir leid, das ist jetzt das Erste, was mir einfällt. Lebkuchen, dann nehme ich diesen Lebkuchen in die Hand. Ich zelebriere das Auspacken. Ich nehme den Duft und Geruch wahr. Ich drehe vielleicht den Lebkuchen in meiner Hand. Ich knabber schon mal ein bisschen dran. Das ist genießen. Ich drehe mich um das ganze Ding und merke auf einmal, wow, das schafft was in mir. Wenn ich was benutze, ich kann auch einen Lebkuchen benutzen, indem ich jetzt sage, mein Partner hört mir nie richtig zu, der Lebkuchen liebt mich, also her damit. Und dann haust du halt ein paar Kilo rein. Ihr lacht, aber das ist das, was Menschen machen. Nimm einfach was zu dir und es stopft deine Lebenslücke. Da hast du den Lebkuchen benutzt. Ich habe jetzt vor kurzem zum Jugendlichen gesagt, der eine ganze Packung Eis auf einmal aufgegessen hat, habe ich gesagt, ist es noch Genuss oder ist es jetzt schon Völlerei? Und da haben wir uns darüber unterhalten und habe festgestellt, das ist halt, wir haben so viel Überfluss, deswegen denken wir auch, wir müssten immer den Überfluss konsumieren. Das ist total faszinierend. Also es geht jetzt um die Frage, wo bist du da? Am Anfang steht eben, dass Gott uns als Menschen, dich und mich gemacht hat, als Gegenüber, in Beziehung, als Ebenbild. Und dabei hat er sich was gedacht. Da steht nicht, ich habe dich gemacht als jemand, den ich benutzen möchte. Gott möchte dich in seiner Liebe nicht benutzen. Gott hat dich nicht geschaffen, dass du jetzt irgendwie eine Dienerin oder ein Sklave bist, der richtig sein ganzes Leben nur sich um diesen Gott dreht und alles auf diesen Gott so konzentriert, dass man denkt, der wird total komplett absorbiert. Manche Religionsformen erleben wir das. Das Wort Islam bedeutet ja in verschiedenen Stellen Formen von Unterwerfung und drückt einfach schon ein Programm aus, was im muslimischen Glauben da ist. Das ist eine Aussage, die in der Schöpfung so nicht getroffen wird. In der Schöpfung heißt es, ich habe dich geschaffen als Gegenüber, in Beziehung, in Relation, eine Liebesbeziehung. Und meine Bestimmung oder deine einzigartige, originelle Bestimmung ist erstmal diese Liebesbeziehung zu Gott und nichts anderes. Wir sollen diesen Gott, diese Beziehung zu ihm genießen. Wir sollen Wesen sein, die gleichzeitig für Gott ein Wohlgeruch und Genuss sind. Wortwörtliche Begriffe, die du in der Bibel so findest. Gott möchte dich genießen. Er möchte genießbare Menschen. Er hat dich genießbar geschaffen, weil er dich genießen möchte. Das ist eine total interessante Frage. Und die Liebe zu ihm ist ein Teil, um diesen Genuss auszudrücken. Doch der Mensch wendet sich schnell ab und dreht sich um sich. Und in sein Modell baut er interessanterweise auch noch Gott ein. Nicht nur der Mensch, sondern auch wir. Das geht ratzfatz, weil das ist ein menschliches Phänomen in uns drin, dass wir Dinge sehr schnell benutzen. Wir haben aus unserer Genusshaltung schnell eine Erwartungshaltung. Ich habe ja, wie ihr oder manche von euch wissen es nicht, ist ja wurscht. Ich habe ja den Suchthelfer gemacht und habe eben 3 Jahre im Blauen Kreuz gearbeitet und mich stark mit dem Thema Sucht, mit Menschen in verschiedensten Formen, stofflich, nicht stofflich und auch Trauma und Sucht beschäftigt. Und das Phänomen ist bei allen Suchtteilen, dass ja das immer eine fließende Grenze ist von dem Moment, wo aus dem Genuss von etwas auf einmal du eine Erwartung hast, weil du das Gefühl hast und denkst, jetzt möchte ich dieses Gefühl wieder haben. Und weil diese Menschen dieses Gefühl wieder haben sollen, konsumieren sie. Am Anfang war es der Genuss und irgendwann möchte man aber die Wirkung haben. Und dann konsumierst du nur noch um die Wirkung. Das kann alles nicht stoffliche oder stoffliche sein. Das kann dein Hobby sein, das kann deine Sexualität sein, das kann dein Geld sein, das kann deine Arbeit sein, das können deine Kinder sein, das kann dein Partner sein, das kann alles sein. Wir können ratzfatz alles benutzen und gute Sachen, die eigentlich dafür da sind, dass wir sie genießen, dazu verwenden, dass wir etwas erhalten, was uns ausfüllt. Und ich kann Gott dazu auch verwenden. Wie mache ich das mit Gott? Das hängt mit meiner Haltung ab, wenn ich in den Gottesdienst bin. Ich kann mir die Frage stellen, wenn ich im Gottesdienst sitze, eine Predigt höre oder Musik singe, mitsinge, dass ich mir die Frage stelle, tut mir das jetzt gerade gut? Und alles in mir ist daraus ausgepolt, dass ein Gottesdienst so sein muss, dass er mir gut tut, damit ich das Gefühl habe. Wenn jetzt unser Musikteam hier nur steht, damit sie jetzt wirklich denkt, wow, das tut mir richtig gut, ich kann mich hier produzieren, dann würdet ihr das benutzen. Und ihr würdet es nicht genießen und ihr würdet auch nicht hinweisen, sondern ihr würdet euch um uns drehen. Und obwohl wir denken, Mensch, da kommt Gott vor, fliegt Gott eigentlich um das Musikteam. Wenn du betest und in deinen Gebeten drehst du dich vor allem darum, dass du sagst, ich wünsche mir von dir, Gott, dass du mir dieses, jenes, das machst. Und das ist ja das, was wir nennen. Das kann auch der Dank sein, wenn du beim Danken immer nur die Dinge hast, die dir Gott getan hat. Dann fragt sich langsam die Zeit, wofür brauchst du eigentlich Gott? Dafür, dass du viele Sachen hast, die du benutzen kannst? Sogar die Fürbitte kann man benutzen. Guck doch mal in deiner Gebetspraxis nach, wenn du betest für andere Menschen, um was betest du? Betest du danach, dass es ihnen gut geht, dass sie das und das haben, dass sie gesund werden, dass sie dies und jenes haben? Ganz kurz, natürlich dürfen wir das, weil Gott uns von Anfang an versorgt. Aber das Denken ist wie bei dem verlorenen Sohn, als es ihm schlecht geht, dass er sagt, Herr Hoppala, die Arbeiter im Hause meines Vaters, die haben zu essen genug, denen geht's gut, die werden auch gut bezahlt. Ich gehe zurück. Da ist nicht irgendwie zu lesen, ach Mensch, der Vater, wow, knackiger Typ, immer für mich da. Der versteht mich, wenn ich bei ihm bin, blühe ich auf. Das steht da nicht, sondern er sagt, mir geht's scheiße, ich will, dass diese Scheiße weggeht, ich will also, gehe ich zu meinem Vater, dass er das Ganze benutzt und dann geht's mir besser. Ist total interessant. Und das Interessante ist, Gott macht das auch. Gott sagt uns das zu, dass er sich um deine Bedürftigkeit und Bedürfnisse kümmert. Aber die Gefahr ist hier, dass wir schnell das Ganze verwechseln und eben gerade bei diesem Satz, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, geht es nicht darum, dass wir den Herrn, unseren Gott, benutzen sollen, damit es uns gut geht, sondern wir sollen wirklich ganz neu begreifen, was es heißt, sich um diesen Gott zu mühen, zu drehen und zu fragen, wie bist du? Stellt euch vor, wenn ich jetzt zum Beispiel zu meiner Frau sagen würde, Mensch, Schatz, ich hab dich echt, Annette, ich hab dich so lieb, weil du immer so gut Geld verdienst und wir deswegen zu essen haben. Und ich freue mich so, dass du auch manchmal Essensreste mitbringst, weil da muss ich nicht kochen. Das ist so, so schön. Und überhaupt, ich freue mich, dass du als Einzige vernünftig die Waschmaschine betreuen kannst. Wo käme ich hin? Deswegen habe ich dich geheiratet. Auch die Kinder. Ach, meine Güte, wie die sich entwickelt haben. Ich bin so froh, dass sie vor allem deinen Ehrgeiz geerbt haben. Was wäre aus den Kindern geworden, ja? Dann würdet ihr hoffentlich auf mich zukommen, wenn ich so reden würde und mir sagen, hey Guido, dafür hast du Annette geheiratet? Das ist doch keine Liebe. Das ist keine Liebe. Das ist Benutzen. Das ist übrigens von Augustinus. Das beschreibt er damit, wo er sagt, wenn ich jetzt nur eben dem anderen liebe, weil er mir Gutes tut und mir was bringt, dann sagt er, das ist keine Liebe. Wenn du Gott zwar sagst, dass du ihn liebst, aber dir geht es immer nur darum, dass du dir den Nutzen ausrechnest und dir überlegst, ja, wenn ich jetzt heute Sonntag früh aufstehe und nicht zum Enjoy gehe und meinen Körper stehle, dann wird es so sein, dass Gott mir bestimmt in irgendeiner Form das vergeltet und mir Gutes tun wird. Auch wenn manche von euch jetzt gerade die Augenbrauen hochziehen oder die Ärmel verschränkt haben, ich glaube, ihr wisst, was ich meine mit dieser Erwartungshaltung, die schnell passiert, oder? Oder geht es nur mir so? Immer ein ganz kurzes Handzeichen. Versteht jemand schon oder muss ich das noch weiter ausführen? Und manche nicken so, manche nicken nicht, manche nicken ein. Okay. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, heißt es dir, und nicht benutzen. Der zentrale Begriff Sünde beschreibt ja nicht einzelne Vergehen, sondern meint immer wieder in der Bibel diese Verfehlung, dass Menschen sich in den Mittelpunkt stellen, sich um sich drehen und ihr Ziel verfehlen. Luther sagt, wir sind Wesen, die in sich gekrümmt sind und deswegen immer nur auf uns gucken. Wir gucken immer nur auf uns, sehen immer nur uns und selbst wenn wir es gut meinen, gucken wir auf uns. Und selbst du kannst deiner Motivation auch als Christ eigentlich nicht richtig trauen. Von daher ist dieses Gebet aus Psalm 139 total wesentlich. Herr, du erforschst meine Gedanken und du weißt, wie ich es meine. Ich stehe hier und weiß nicht, wie ich das immer so meine. Manchmal denke ich, ich meine es gut, aber letztendlich, wenn ich manchmal so durchforsche, merke ich mir, wow, da habe ich natürlich auch wieder einen coolen Plan, der einen viel Nutzen für mich bringt. Ist leider so. Gott benutzen ist letztlich ein anderer Ausdruck für Sünde. Warum, sagt August, es ist Zitat Augustinus, weil es ist viel schlimmer, Gott gar nicht zu beachten, als ihn zum Sklaven seiner selbst zu machen, als Gott zu erklären, ich bin der Herr und du schaffst für mich an. Und das steckt dummerweise in uns Menschen sehr tief in uns drin, dass wir Sachen benutzen wollen. Du kannst deinen Partner benutzen, du kannst alles benutzen und das ist gar keine Liebe. Die Frage ist jetzt, wie ist es hier gemeint mit dieser Liebe? Wie kriege ich das hin? Wie kann ich denn von Gott erleben, dass er, was heißt denn Nachfolge mich? Wie kann ich das machen, dass ich ihn genieße und um ihn kreise? Also um ihn kreise. Als erstes gehört dazu dieses Vertrauen darauf, dass wenn Gott uns gesagt hat, er hat uns zu dieser Beziehung angelegt und dass wir, wenn wir um ihn drehen, nicht zu kurz kommen, bedeutet das, ihr merkt schon wieder, jetzt kommt wieder meine Nutzensrechnung, aber die muss ich leider immer wieder auch machen, weil viele Leute die Angst haben, dass wenn du das nicht tust, dass du dann zu kurz kommst und Gott sagt eigentlich nein. Du wirst Segen erleben und deswegen sagt Jesus das hier an dieser Stelle so ganz deutlich, als er gefragt wird von den Sadduzäern und Pharisäern in der Auseinandersetzung, das ist jetzt zumindest die Matthäus-Stelle, wir hatten im September die andere Stelle, wo der Schriftgelehrte gefragt hat und dann die Geschichte mit dem barmherzigen Samariter kommt, ihr erinnert euch, da kommt es auch nochmal vor. Da geht es ja darum, dass die ernsthafte Frage stellen, was ist eigentlich das Wichtigste für unser Leben, was wir tun sollen? Der eine sagt, um den Himmel zu bekommen oder was ist überhaupt eine Zusammenfassung, was würdest du auf den Punkt bringen? Und dann kommt dieser Satz, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Natürlich geht es in erster Linie darum zu sagen, wenn ich auf Gott achte und Gott im Blick habe und Gott im Mittelpunkt habe, dann werde ich erleben, dass ich als sein Geschöpf aufblühe. Dann werde ich genau das erleben, was ich mache, was ich denke zu kriegen, wenn ich mich nur um mich drehe. Wenn du dich nur um dich drehst und dir Sachen nimmst und in dich hineinstopfst, dann hoffst du ja, dass es dir gut tut. Und hinterher stellst du oft fest, es ist nicht so. Ich finde, es ist das beste Beschreibung, tut mir leid, das jetzt zu sagen, aber es ist gerade in der Sexualität bei der Selbstbefriedigung so. Das finde ich eines der größten Phänomene, egal ob das jetzt Erwachsene oder Teenies erzählen, ist ja, dass du für 12 Sekunden ein großes Gefühl von Glück und Befriedigung hast und 3-4 Tage lang ein schlechtes Gewissen hast, wenn du christlich geprägt bist und eine Moralvorstellung hast, wo du sagst, Sexualität gehört in die Partnerschaft und nicht für ein Spielzeug für mich alleine, ist so, dann ist es total faszinierend. Aber so kann man es bei vielen Sachen auch. Wer von euch hat es noch nicht bereut, eine ganze Packung Chips oder eine Tafel Schokolade aufzuessen? Wer hat es noch nicht bereut? Komisch, es meldet sich keiner. Wie kommt's? Wenn ich Gott genießen will und frage, was ist das, was mir gut tut, dann frage ich bei ihm nach, Mensch, wie viel ist für mich gut? Und dann genieße ich bewusst und dann weiß ich eigentlich, Mensch, nicht nur eigentlich, sondern es ist gut, mir da einen Rahmen zu stecken, mir Hilfe zu machen, zum Beispiel mit anderen zusammen zu genießen und so weiter. Und es geht darum, dass ich sage, wie kann ich mich neu von ihm faszinieren lassen? Eine Möglichkeit ist, dass ich in meinem Gebet und in den Liedern, dass wir ganz viel Gott in den Blick nehmen und einfach von verschiedenen Seiten angucken, wie ist denn dieser Gott, der uns begegnet hat? Und wenn du dann auf einmal anfängst, rauszugehen und immer wieder dir sagst, hey, und das soll die Challenge und Herausforderung für die kommende Woche für euch sein, dass ihr euch mal bewusst überlegt und euch immer sagt, das hat jetzt Gott gemacht, weil er mich liebt, einfach so, weil er mich genießen möchte und ich kann ihm das zurückspiegeln und sagen, Gott, das hast du so schön gemacht. Augustin sagt, wenn du Gott darum anrufst, dass Geld zu dir komme, dass Erbschaft zu dir komme, dass weltliche Würde zu dir komme, dann bestellst du dir Gott zum Helfer deiner Begierden und nicht zum Erhörer deiner Mann. Leg ihm's in die Hand und sag ihm, Herr, du weißt, was für mich gut ist. Ich denke, das wäre jetzt für mich gut. Aber du weißt es besser. Und ich vertraue darauf, dass ich nicht zu kurz komme. Und das ist ja total gegen das, was wir erleben. Nimm dir, mach es. Ich weiß nicht, wer die neue Mediamarkt-Werbung kennt, ist sehr witzig. Da laufen Männer wie so Zombies auf den Mediamarkt zu. Wenn Männer wieder ihre Phase haben, dann müssen sie zum Mediamarkt. Und das ist total interessant gemacht, weil du siehst Männer im Anzug, du siehst Männer verschiedenster Kleidung und so. Und unsere ganze Gesellschaft ist darauf ausgerichtet, dass wenn du denkst, du willst dir was Gutes tun, dann mach's einfach. Und Jesus lädt uns ein, setz dich hin auf meinem Schoß. Setz dich zu mir und wir werden gemeinsam was Schönes erleben. Mit dem, was du dir wünschst oder mit was ganz anderem. Rufe Gott an als Gott. Über ihn hinaus ist nichts besser. Ihn ersehne, ihn begehre. Über ihn hinaus gibt es nichts Besseres und Dauernderes. Denn was ist so dauernd wie das, was immer dauernd ist, sagt Augustinus. Du brauchst nicht fürchten, er möchte dir einmal verloren gehen, der macht, dass du nicht verloren gehen kannst. Wenn du also Gott als Gott anrufst, sei ohne Sorge, du wirst erhört. Ich finde es total schön zu wissen, je mehr ich begreife, dass das hier mich total unfrei macht und dafür Jesus gestorben ist, damit ich eben rauskomme aus dieser Selbstverkrümmung und ständig denke, ich hätte den Plan, was gut für mich ist. Und es ist vollkommen egal, wie alt du bist, wie weise du bist und wie lange du schon Christ bist. Du bist ständig in der Gefahr, dass du dich um dich drehst. Aber dafür ist Jesus gestorben, dass du aussteigen kannst und fröhlich hier um deinen Gott gehen kannst. Und darum geht es hier in diesem, heißt konkret und zum Schluss nochmal zusammengefasst, um immer wieder durchatmen zu können, braucht es einen Lebensstil der Anbetung, der darin besteht, dass ich diesen Gott suche, lobe und nach ihm frage, um seiner selbst willen und nicht, weil ich es will. Wenn du lernen willst, satt zu werden und deiner Bestimmung gemäß zu leben, dann schau auf ihn und lass dich nicht von deinen alltäglichen Lüsten, Problemen und Wünschen gefangen nehmen. Die Challenge, wie gesagt, für die Woche ist, Mach das mal. Es ist nicht leicht. Ich habe das selbst einmal ausprobiert, weil wir haben das als Brotentinis in Wilhelmsdorf einmal gemacht. Und es ist keine leichte Aufgabe, eine Woche bewusst zu sagen, ich möchte bei dem, was ich tue, was ich sage, mal bewusst, eben nicht unbewusst, prüfen, ist es jetzt gerade was mir so gerade aus meinem Bauch, aus meiner Lust heraus entstanden ist, oder ist das, wo ich sagen würde, das habe ich echt in meinem Gespräch mit Gott erlebt. Ist das was, wo ich eben bewusst sage, Herr, ich möchte gern, dass du mir jetzt zeigst, wie ich mein Leben so gestalte, dass ich nicht zu kurz komme, dass ich aufblühe und dass es mir gut geht, weil du weißt, wie mein Alltag ist und was für meine Lebensexistenz wichtig ist. Gott genießen heißt, in den Tiefen seines Lebens Frieden finden und nicht immer meinen zu müssen, ich finde im Haben und im Benutzen etwas, sondern ich finde in diesem Sein in Gott etwas. Wenn ich das kapiert habe, dann bekommt mein Leben Sinn und ich bekomme auf einmal auch das, wonach ich mich sehne. Ein Leben, das erfüllt ist, deswegen, weil ich am Schoß meines Vaters sitze, der mich gut versorgt. Wie das in einzelnen Sachen praktisch aussieht, wird nächste Woche der Tobias mit uns machen. Mir war nur heute wichtig, und wenn ihr mit nach Hause nehmt, einmal diese beiden Bilder und diesen Satz, benutze ich Gott oder genieße ich Gott? Und ihr euch selbst, wie gesagt, in dieser kommenden Woche darüber da einfach mal reinprüft. Egal, ob ihr für andere betet, ob ihr für euch selbst betet, ob für andere, ob ihr geht oder steht, betet das mal. Betet doch mal, Herr, du hast mich gemacht, du weißt, was für mich gut ist. Du bist der alleinige Herr, der den Überblick hat. Und ich bin in mir verkrümmt und weiß nicht, was gut ist. Hilf mir einfach, weil du mich lieb hast. Darüber freut sich dein Gott. Dafür hat er dich geschaffen und das genießt er. Ich bete nochmal. Herr, du kennst unser Herz und ich kenne mein Herz zu gut und weiß, wie schnell ich immer wieder rein tappe und denke, ich brauche das und jenes. Ich wünsche mir, dass ich wirklich von ganzem Herzen mit meinen ganzen Sinnen und all meinem Sein, so wie du mich gemacht hast, mich ausstrecke nach dir, nach der Gemeinschaft mit dir, nach dem Hören auf dich. In meinem Alltag zu jeder Stunde, ob es mir gut geht oder schlecht geht, ob ich viel habe oder ob ich hungern muss, schenk mir das einfach, dass ich da gelassen auf dich gucken kann. Und ich glaube, dass ich bei dir nicht zu kurz komme. Und das ist total schön. Und ich glaube, dass du die richtigen Antworten hast für jeden hier, der sich auf den Weg macht. Amen.